einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute Kunst, Kultur, Ästhetik, Gesellschaft. Gerne wird Theodor W. Adorno vorgeworfen, er habe die Massenkultur, die Kulturindustrie verachtet. Dabei erinnern seine Vorstellungen von moderner Kunst an das Medium des Films. Sein letztes Werk, Die ästhetische Theorie, 1970, vor 50 Jahren posthum erschienen, bewegt sich zwischen dem Begehren der Psychoanalyse und der Idee der Philosophie. Wir hören heute vier Beiträge. Zunächst einen längeren Vortrag von Detlef Clausen, Dschungelcamp und Wikipedia, Kulturindustrie im 21. Jahrhundert. Und darin eingestreut drei kürzere Essays. Zunächst von Jakob Heiner.
Erkenntnis und Begehren über die Bezüge zu Freud in Adornos ästhetischer Theorie.
Von 2020. Ebenso jung ein Essay von Robin Becker.
Nach ihren eigenen Gesetzen. Eine Chance für die ästhetische Autonomie.
Und schließlich ein Essay von Daniel Mörsner, ebenfalls von 2020.
Bilderverbot und Bildersehnsucht.
All dies in den nächsten zwei Stunden.
Den Titel haben Sie mir hier vorgegeben, Dschungelcamp und Wikipedia, Kulturindustrie und Halbbildung im 21. Jahrhundert. Das finde ich sehr griffig und vielleicht können wir da mal einsteigen, dann vielleicht einen Bogen zu spannen, überhaupt zu der Kulturindustriekritik, weil aus Adorno ein großer Mist schon gemacht worden ist. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, der heißt Malentendu, Adorno als Missverständnis. Und da habe ich unter anderem diesen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, weil nämlich, das war schon zu meiner Studentenzeit, das ist lange her, nämlich zweite Hälfte der 60er Jahre, wurde das so ein Standardspruch von linken Studenten. Aber die schrieben grundsätzlich falsch. Sie schrieben immer ran, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Und das war denen überhaupt nicht klar gewesen, dass das völlig den Sinn verändert, dieser ganzen Geschichte, dass es um Richtiges und nicht um das wahre Leben, nicht, das ist Echtheitsideologie, das ist genau das, was kritisiert wird. Okay, das Zweite ist natürlich, dass es sich tatsächlich um ein Stück handelt aus den Minima Moralia, die im Exil geschrieben worden sind, und da geht es ums Wohnen. Ums Wohnen, und zwar das Wohnen eines Exilanten. Der versucht, sich in Los Angeles einzurichten und jetzt zum Teil alte Möbel mit hat, aber jetzt nicht weiß, wie er in diesem neuen Interieur in Los Angeles wohnen soll. Also das ist sehr konkret. Außerdem bezieht es sich auf einen kleinen Essay seines jugendlichen Lehrers Siegfried Krakauer, der nämlich ein Essay in der Frankfurter Zeitung geschrieben hatte, hieß Asyl für Obdachlose. Und das aus den 20er Jahren. Nicht? Und das sollte eigentlich zeigen, wie sich die Situation des Wohnens verändert hat für Menschen, denen der Weg in das bürgerliche Leben nicht gestattet ist. Und dass man sich nicht richtig einrichten kann, was man auch immer macht. Nicht? Man wird so durch die gesellschaftlichen Zwänge in einen Zusammenhang gebracht. Und das ist eine wunderbare Pièce, beide sind sehr schöne Piecen, darüber nämlich genau zu beobachten, im Alltag genau zu beobachten, was geschieht. Ne? Was geschieht mit Individualität und wodurch wird Individualität verunmöglicht. Obwohl die gesellschaftlichen Bedingungen da sind, zum ersten Mal überhaupt Individualität auszuleben. Denn Individualität, das ist etwas Neues. Und das ist wichtig, dass man sich das auch klar macht. Individualität, das gab es nicht immer oder sonst etwas. Sondern Individualität ist etwas Neues, das kommt mit der bürgerlichen Gesellschaft auf. Das heißt also, im europäischen Kontext mit dem 19. Jahrhundert kommt das auf. Aber um diese Individualität werden die Individuen betrogen. Nicht durch den gesellschaftlichen Zwangszusammenhang. Und das wird hier an den Wohnungen festgemacht. Aber das Komische ist, dass dieses, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, es war so ein Graffito, der also immer wieder bei jedem Unistreik und so weiter wurde das irgendwie angemalt in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Dann hatte ich mal, also was weiß ich, in den 70er Jahren in Frankfurt haben sie es angemalt. Ach, in Hannover, was weiß ich, die Leute mussten immer kritische Theorien machen bei mir und so weiter. Haben immer, es gibt kein wahres Leben im Falschen, haben sie daran gestellt. Man konnte sich den Mundfuß nicht hin. Und dann hatte ich mal eine Vertretung in Marburg, irgendwie so Mitte der 80er Jahre. Und es fing gleich wieder mit einem Unistreik an, also richtig ganz toll. Ne? Und ich komme da rein ins Institut und ich sehe, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Also richtig quer in Rot. Also, okay, ne? Sie sehen auch irgendwie die Verarbeitung, nicht, der kritischen Theorie oder Einbeziehung in einen studentischen Lebenszusammenhang, nicht, ist genauso verzerrend, nicht, sagen wir mal, wie, um mal was Provokatives zu sagen, wie die Marxische Theorie in der Arbeiterbewegung. Nicht? Die Marxische Theorie in der Arbeiterbewegung in den verschiedenen Marxismen ist auch total verhunzt worden. Das war ein so kluger Mensch wie, das darf man heute kaum noch sagen, so ein kluger Mensch wie Lenin, der hat ja gesagt, nachdem er die Hegelsche Logik gelesen hat, 1914, hat er in sein Heft geschrieben, das Kapital kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man die Hegelsche Logik nicht verstanden hat. Das heißt, 95% aller Marxisten haben das Kapital nicht verstanden. Völlig richtig. Stimmt. Also das nur mal zu dem Schrecken von dem theoretischen Überhang. Man denkt immer, die Begriffe sind klar, man weiß Bescheid. Stimmt gar nicht, man weiß gar nicht Bescheid. Deswegen fange ich erstmal mit den Begriffen an. Oder meiner Kompetenz. Also, ich bin gar kein richtiger Dschungelcamp-Seher. Also, Dschungelcamp, das ist der totale Schrott, wissen wir. Okay, Wikipedia. Da möchte ich schon wieder was anderes sagen. Wikipedia benutze ich selber. Und solange ich noch unterrichtet habe, war das mir eine große Hilfe. Oft fiel mir irgendwas nicht ein. Man hat die Bücher nicht dabei oder sonst etwas und guckt mal nach. Aber Wikipedia, und daran kann man das eigentlich sehr gut sehen, nicht, ist eigentlich ein Instrument. Ein Instrument, das man genauso kritisch benutzen muss wie jede andere Quelle auch. Ne? Da steht auch Mist drin. Bei mir stand mal langjähriges SPD-Mitglied, was überhaupt völlig unwahr ist. Es ist schwer alle Geschütze in Bewegung gesetzt. Jetzt haben wir das Ganze rausgeschmissen, das Ganze. Die hatten einfach SPD und SDS verwechselt. Ne? Weil wir wurden ja 1961 ausgeschlossen aus der SPD. Das haben die verwechselt. Okay, gut. Aber das steht dann da drin, ne? Langjähriges SPD-Mitglied. Dann schreibt da irgendeiner ab und er schrieb dann irgendwie, Sie als langjähriges SPD-Mitglied. Und der hat überhaupt keine Ahnung, dieser Typ. Ne? Also völlig lächerlich. Okay, aber Wikipedia, das ist eigentlich, sind wir schon mal im Thema, eigentlich eine sehr gute Sache. Zum Beispiel ist jetzt letztes Jahr eine sehr, sehr gute Freundin von mir gestorben. Die war Hiwi bei Adorno gewesen und war mit uns in Hannover. Xenia Rajewski hieß die. Und die kommt aus so einer wissenschaftlichen Familie. Irgendwie Brüder, Vater, alle Nobelpreisverdächtig, Mediziner. Und wir saßen dann nun nach der Beerdigung, saßen wir irgendwie zusammen und die wollten mal irgendwie hören aus dem Leben, aus dem unbekannten Leben ihrer Schwester. Ne, wollten sie jetzt gerne mal was hören. Und ich habe dann dauernd irgendwelche Namen genannt und die waren denen völlig unbekannt. Ne? Und der Typ da, ihr Neffe, der saß da irgendwie da mit irgendwie hier iPhone und hat dann immer jeden Namen, hat er gleich gesucht, ne, und so. klappte das so wunderbar, die Verständigung klappte dann im Wunder, hat er mit Herbert Marcuse geklickt, ne, und so. Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich will nur sagen, das hat einen Gebrauchswert. Ja. Ne? Das ist nicht einfach nur Mist oder so, dass man ihm sagt, okay, nicht? Natürlich, du kannst Wikipedia auch benutzen, sozusagen im Harpe Kerkelingschen Sinn, nicht? Das ganze Leben ist ein Quiz, ne? Und wir sind nur die Kandidaten, ne? Und du weißt immer die Quizantwort, ne? Weil du Wikipedia hast. Okay, aber es hat wirklich durchaus Gebrauchswert und dient zur Verständigung. Das führt mich eigentlich auch dazu, gleich den falschen Eindruck. Es gibt ja unheimlich viel Polemik, also gegen Kulturindustrie-Kapitel, nicht, aus der Dialektik der Aufklärung gibt es unglaublich viel Polemiken. Nicht, alles überholt und da furchtbar und grauenhaft und wird ja gar nicht gesehen, die ganzen Chancen, die jetzt in den neuen Medien und so weiter, nicht, also ganz grauenhaft und sind immer diese schwarze Fantasie in der Immigration und sonst was, haben sich irgendwie überhaupt nicht den neuen Zeiten geöffnet, so ist alles Blödsinn. Können Sie alles vergessen. Na, das gehört einfach nur zur Abwehr. Ne? Zur Abwehr eigentlich der kritischen Intention. Kulturindustrie, um das gleich vorweg zu sagen, was die meisten, möchte ich fast das leninische Diktum wiederholen, die meisten Leute überhaupt nicht kapiert haben, Kulturindustrie ist ein ironischer Begriff. Ein ironischer Begriff. Und ist nicht irgendwie, oh Mann, da wird so hier Tag und Nacht nichts produziert und so weiter, in drei Schichten und so, es ist alles genau wie in der Fabrik oder so, das ist damit überhaupt nicht gemeint, nicht? Sondern Kulturindustrie ist ein ironischer Begriff. Ein ironischer Begriff hat sich entwickelt eigentlich in den 30er und frühen 40er Jahren von Adorno und Horkheimer in den Vereinigten Staaten. Nicht? Adorno und Horkheimer, wissen Sie wahrscheinlich, hatten sich von New York in den frühen 40er Jahren nach Kalifornien begeben und haben in Kalifornien gelebt. Horkheimer in Hollywood selbst, ne? Und Adorno am Rande von Hollywood, ne? Das war unterschiedlich. Nicht? Horkheimer hatte ja das Haus in Estes Drive, das ganze nebenan von Thomas Mann, sehr hübsch, muss man sagen. Und Adorno hatte da so ein Canter Drive, das war ein bisschen kleiner und nicht ganz so schön. Aber okay, es war schon richtig gut. Da haben sie gelebt und das hat jetzt überhaupt alles nichts mit den Vorurteilen der Leute zu tun, die meinten irgendwie, dass sie in den 60er Jahren mal eine Platte von Bob Dylan gehört haben und gedacht haben, sie sind jetzt top drin in der Kulturindustrie und kennen sich da gut aus. Und diese alten, blöden Bildungsbürger, die haben es überhaupt nicht begriffen. Stimmt alles überhaupt nicht, alles Quatsch. Können Sie gerne in meinem Adorno-Buch nachlesen. Es ist ganz anders. Horkheimer kannte schon aus Deutschland sehr wichtige Filmregisseure. Unter anderem William Dieterle. Und diese gingen in der Weltwirtschaftskrise. In der Zeit der Weltwirtschaftskrise gingen die nach Amerika. Es war nämlich das Ende des Stummfilms. Deutschland war der zweitgrößte Markt, Filmmarkt überhaupt, weltweit, nach USA. Wenn jetzt der Tonfilm kommt, war denen klar, den Hollywood-Produzenten war klar, wir brauchen deutsche Tonfilme. Und deswegen haben die deutschsprachige Leute gesucht und auch bekommen. Und deswegen waren die alle schon da. Sternheim und so weiter. Nicht? Die waren alle schon in den USA. Es war also nett. Sternheim hat einmal gesagt und so weiter. Und speak German, we are in Hollywood. Ne? Es war voll mit deutschen Regisseuren, Schauspielern und so weiter, die da waren. Ne? Das war übrigens auch der Weg, wie Marlene Dietrich, das ist schon vorher, nicht vor den Nazis, dass es die Verbindung schon gab, wie die in die USA gekommen sind. Und das war sehr wichtig. So ist dieser William Dieterle, den Horkheimer schon aus Stuttgart kannte, dass der den Horkheimer dann, die haben ja für die alle Effie Davids ausgestellt, dass die auswandern konnten dann aus Deutschland. Und so haben die auch so eine Hilfsorganisation gegründet, nicht für deutsche Wissenschaftler, Autoren und so weiter und so fort. Und so kamen die überhaupt nach Kalifornien. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in Kalifornien gab es eine ziemlich große Gemeinde. Die bekanntesten kennen Sie von denen ganz sicher Fritz Lang, Thomas Mann, Bertolt Brecht, ne, die alle in Hollywood zu diesem Zeitpunkt lebten. Und was sollten die sonst machen? Meistens hatten sie nichts zu tun, keine Jobs, also machten sie Partys. Und auf den Partys haben sie sich eben immer unterhalten und sich überlegt, wie können wir endlich mal Geld verdienen? Wie können wir Geld verdienen und so weiter? Also zum Beispiel Saskia Viertel, das war die Frau von Bertolt Viertel und die Schwester von Adornos Klavierlehrer Eduard Steuermann. Und sie war die Skriptautorin von Greta Garbo. Also in dem Sinne war sie sehr weit in Hollywood gekommen. Die hat zum Beispiel mit Brecht, haben sich unterhalten auf der Party und hat gesagt, also Mensch, hat Brecht zu ihr gesagt, Mensch, Saskia, können wir nicht mal irgendeinen Bestseller schreiben, damit wir endlich aus dieser Misere rauskommen? Und dann haben sie es versucht, es hat nicht geklappt, hat einfach nicht funktioniert. Also Sie sehen, was ich jetzt hier so anekdotisch erzähle, ist, die waren sehr vertraut damit, wie kann ich mich reproduzieren, wie komme ich überhaupt an Geld ran? Ich muss mich der Kulturindustrie irgendwie stellen. Geht das überhaupt? Und es ist keineswegs so, dass da irgendwie Horkheimer und Adorno im Sonnenschein von Kalifornien mit einem griesgrämigen Gesicht herumsaßen und sich gesagt haben, wir lehnen das alles ab. Das ist alles nur Schund, was hier produziert wird. Nein. Kurz bevor Adorno Amerika verließ, hat er zusammen mit Hanns Eisler, den Sie alle kennen, Solidaritätslied und so weiter geschrieben, aber auch andere gute Sachen geschrieben. Mit Hanns Eisler zusammen hat er ein Buch geschrieben, das heißt Composing for the Films. Composing for the Films, das ist ein Buch, das ist eine Anleitung, wie schreibe ich gute Filmmusik. 1947. Haben sie das geschrieben. Also es ist nicht irgendwie so, ich lehne diesen ganzen Schrott ab, der da produziert wird, sondern nein. Es muss nicht Schrott sein. Man kann gute Filmmusik schreiben, dazu muss man aber etwas wissen. Dazu muss man etwas wissen von Musik und man muss etwas wissen von Film. Und dieses Composing for the Films, das ist, kann man jetzt heute wieder kaufen, ist wieder aufgelegt und so weiter. Schnappen Sie sich das mal in der Bibliothek, lesen sich das durch, hochinteressant. Hochinteressant, sehen Sie eigentlich im Grunde, dass diese abstrakte Gegenüberstellung hier Bildungsbürger aus Europa, dort kulturindustrieller Schrott, das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht die Vorstellung gewesen. Okay, das nur, um diesen Begriff Kulturindustrie ein bisschen zu erläutern, damit man den nicht so wie so eine moralische Keule verwendet und sagt, oh, das ist alles industriell oder schrecklich oder sonst etwas. Nein, sondern Kulturindustrie, da haben sie sich ein bisschen lustig gemacht. Das war ja nach der Weltwirtschaftskrise, 1929. Und die Weltwirtschaftskrise, vielleicht machen wir uns das gar nicht so klar heute, was das damals bedeutete. In den USA bedeutete, das war eigentlich die Existenzkrise des Kapitals. Man wusste nicht, wie das enden wird. Eine Katastrophe. Millionen Menschen verließen die Industrieorte und zogen gen Westen. Ohne Arbeit, ohne Aussicht, ohne irgendetwas. Ne? Und es ist in einem sehr, sehr mühsamen Prozess, der mit dem Namen Franklin Delano Roosevelt verbunden ist, in einem mühsamen Prozess etwas zustande gekommen, was New Deal genannt wurde. Und dieser New Deal war eigentlich die Grundlage der kapitalistischen Erholung, die mit der Verspätung durch Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und so weiter, mit der Verspätung nach 1945 Westeuropa ergriffen hat und dem wir die goldenen 50er Jahre. Ne? Man spricht immer von 20er Jahren. Ne? Aber die goldenen 50er, nicht für den Westen, waren das die goldenen 50er Jahre. Auch die 60er waren nicht schlecht. Es ging eigentlich das Golden Age, wie Hobsbawm das richtig genannt hat, der englische Historiker, Golden Age, von ungefähr 1950 bis 1973, 74 zur ersten Ölkrise. Ein ständiges Wachstum, nicht nur in der westlichen Welt, nicht? Davon hat auch die östliche Welt profitiert, sozusagen in deren Gefolge, nicht? Gab es auch den Aufschwung in der östlichen Welt, und in der östlichen Welt führte das eben auch bis zu einer Grenze, nicht einer bestimmten Grenze, wo dann die ganzen Verwerfungen kamen, fing schon mit Prager Frühling an und so weiter, wo die wussten, die konnten nicht mehr so weitermachen, wie sie es vorher gemacht haben. Was dann schließlich zum Zusammenbruch führte des Realsozialismus. Aber insgesamt sind diese Grundlagen gelegt worden, eigentlich im New Deal, nicht in den 30er Jahren. Der New Deal, jetzt kommen jetzt die riesen Pazifisten und so fangen wir gleich an aufzuschreien, aber tatsächlich war das der New Deal, eine neue Dynamik angenommen hat, dann durch den War Effort. Der War Effort war die Mobilisierung Amerikas für den Zweiten Weltkrieg. Der War Effort bedeutet nicht nur Mobilisierung der Produktion, nicht, sondern auch Mobilisierung der ganzen Wissenschaft. Nicht. Alle haben versucht, sich an diesem War Effort, also an dieser Kriegsanstrengung zu beteiligen, um tatsächlich Japan und Deutschland niederzuringen. Das war eine riesige Mobilisierung. Und in diesem War Effort, zum Beispiel, um das mal zu erwähnen, nicht, sind Herbert Marcuse und Franz Neumann, sind die in den OSS eingetreten, also den amerikanischen Geheimdienst, nicht, um Deutschlandaufklärung zu machen. Und denen mal beizubringen und so, was ist da eigentlich los in Deutschland, damit die Bescheid wissen. Die waren sehr, sehr wichtig für diese Aufklärungsgeschichte. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Kulturindustriebegriff als ironischer zu erklären. Denn Hollywood war damals natürlich was ganz Marginales für den amerikanischen Kapitalismus. Ein paar Filmfuzzis waren das, ne? Das waren Abenteuerkapitalisten, nicht? Die irgendwie sich ein bisschen Geld geliehen hatten in New York und dann nach Hollywood gegangen sind, weil es da keine Gewerkschaften gab. Und deswegen, nicht, konnte man da leichter filmen, als New York war hochorganisiert, kein Schauspieler hat eben nach 18 Uhr haben die Griffe fallen gelassen, ne? Und so weiter. In Kalifornien war das anders, ne? Und deswegen sind die eben nach Hollywood gegangen. Aber niemand hat die ernst genommen, denn was war irgendwie das große Kapital? Das war nicht Stahl, Automobilindustrie, das kam ganz groß raus, nicht? Elektroindustrie, das waren die großen Industrien. Und diese Abenteuerkapitalisten in Hollywood, die haben sich gesagt, oh, das müssen wir auch so machen, ne? Dass wir jetzt zeigen, aus der Wirtschaftskrise sind wir aufgestanden, nicht da, und sind ganz groß herausgekommen, und wir müssen uns selbst feiern, wie die das auch machen. Nämlich zum Beispiel, dass in der Stahlindustrie wird dann der exemplarische Arbeiter, ne, der, weiß ich, 48 Stunden hintereinander gearbeitet hatte, wieder herausgestellt als großer Star. Das ist der Anfang vom Oscar gewesen. Oscar sollte, wir, die in unserer Industrie etwas leisten, ne, die sollen dann eben auch so einen Preis bekommen, wie in der Stahlindustrie und in der Elektroindustrie auch. Ne? Das war eigentlich der Gag. Und darüber machen die sich lustig, Horkheimer und Adorno. Nicht? Dass eigentlich die Kultur sich aufspielt in den USA, als ob sie eine Industrie wäre, ist aber gar keine. Nämlich die Mechanismen, die Kulturproduktion sind demgegenüber zurückgeblieben. Handwerklich, ne? Kleinkariert, ne? Der Einzelproduzent, was weiß ich, der da sein Skript schreibt, ne, für Hollywood-Film. Ne? Okay, da können Sie sagen, ja, gut, wer hat das gemacht? Ich glaube, Altman, ne? Players, ne? Sehr, sehr schön gezeigt, ne? Wie der Einzelne, der sein Skript schreibt, wird alles umgeschrieben, alles anders gemacht und so weiter und so fort. Also das ist die individuelle Produktion, das funktioniert auch alles überhaupt nicht mehr. Aber das ist alles auf einem sehr kleinen, das findet alles auf einem sehr kleinen Niveau statt und lässt sich natürlich mit der großen Industrie nicht vergleichen. Und dieses, wie soll man sagen, dieses Selbstmissverständnis, das wird eigentlich im Kulturindustriekapitel aufgegriffen, dieses Selbstmissverständnis, nämlich, dass man versucht, Kulturproduktion so zu organisieren wie industrielle Produktion. Was aber dem spezifischen, nämlich der spezifischen Kulturproduktion schadet, sie beschädigt, zerstört, kaputt macht. So kommen wir dem Mechanismus nahe, warum wird so viel Mist produziert? Warum wird einfach so viel Mist produziert? Das ist ja gar nicht nötig, dass so viel Mist produziert wird. Die Leute sind ja gar nicht so dumm. Ne? Aber dann kommen irgendwie die Bosse an und sagen dann, wir müssen das so machen, weil die Leute das wollen. Die Leute, die wollen einfache Sachen, nicht komplizierte Geschichten, wie ihr da gemacht hat, unser komplizierter psychologisch und ach Roman 19. Jahrhundert, wollen wir alles nicht. Nein, sondern wir machen einfache Geschichten und so weiter und am besten mit Happy End. Ne? Also, ne, damit die Leute irgendwie glücklich aus dem Kino gehen und nicht traurig. Ne? Okay, ne? Und das war die Vorstellung, warum wird so viel manipuliert? Nicht? Warum wird so viel daran getan? Und deswegen auch, und das ist ganz wichtig, dass man das begreift, hier wird etwas festgestellt, und das ist auch gesellschaftstheoretisch eben relevant, festgestellt, dass hier auch sehr viel Subjekttätigkeit im Gange ist. Es ist nicht nur ein objektiver Prozess. Es wird gemacht. Es wird gemacht. Das heißt, die Produkte sind dümmer, als sie sein müssen, von der Sache her. Deswegen steht man eben dem nicht so kritiklos gegenüber, wie das von den meisten, also da die Apokalypse und sonst etwas, Horkheimer und Adorno, grauenhaft, und wir sehen nur das Schwarze und das stimmt überhaupt nicht, nicht? Sondern es wird kritisiert, warum wird so viel Dummheit produziert? Und Dummheit wird produziert. Dummheit ist ein gesellschaftliches Produkt. Und das ist mit dem Kulturindustriebegriff verknüpft. Dann müssen wir zum Kulturindustriebegriff nochmal sagen, man muss es auch historisch sehen. Als sie das schrieben, das war 1944, und mit dem Nachtrag da Elemente des Antisemitismus 1947 in der Dialektik der Aufklärung, und das Ganze ist völlig unfertig, deswegen steht am Ende des Kulturindustriekapitels steht, fortzusetzen, to be continued. Und hier ist sehr, sehr schön, wenn Sie mal das in die Hand kriegen aus Adornos gesammelten Schriften, da haben die an die, also im Band 3, haben sie hinten dran gehängt, Adornos Entwürfe für das Kulturindustriekapitel, das ist sehr, sehr schön. Und dann versteht man das auch viel besser, wie er versucht, nach den kantischen Schematismen der Wahrnehmung die Kulturindustrie zu beschreiben. Na? Und das heißt also, dann wird einem das auch viel, viel klarer, was das bedeuten soll. Nämlich, die kritische Theorie wollte ja kein System, kein neues System sein, sondern die kritische Theorie wollte ja das fortsetzen, was sie aus Marx herausgelesen hatten, nämlich, dass es eine Systemkritik ist. Die Systemkritik ist nicht das neue System, sondern es ist die Kritik an dem System. Das heißt, deswegen heißt dieses Ding auch philosophische Fragmente und nicht irgendwie die massenmediale Erklärung des Scheiterns der Aufklärung oder sonst irgendetwas, nicht? Sondern Dialektik der Aufklärung. Das heißt also, die Widersprüche des Systems selber aufzuzeigen. Das ist der Sinn der Sache. Und dazu ist das wunderbar, diese Erklärung auch nicht. Es ist einerseits Fortführung der Systemkritik am deutschen Idealismus, klar, nicht die letzten Systeme, Kant, Hegel, ne, Systemkritik des deutschen Idealismus, aber nicht Systemkritik als philosophische Kritik, sondern Systemkritik als gesellschaftliche Kritik. Ne? Das heißt also, inwiefern, und das ist eine komplizierte Frage, können wir uns ein andermal drüber unterhalten, inwiefern hängt nicht der Systemcharakter des deutschen Idealismus tatsächlich mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft zusammen? Das sind wirklich tatsächlich zwei Seiten einer Medaille. Und deswegen von Marx diese sehr kluge Idee, durch die Kritik der wissenschaftlichen Beschreibung zur Kritik des gesellschaftlichen Verhältnisses selbst zu kommen. Das heißt also, irgendwie die Kategorien hängen mit der gesellschaftlichen Realität zusammen, sind nicht einfach außerhalb nur bloße Fiktionen, nicht, sondern diese Fiktionen sind reale Fiktionen. Sie sind real, nicht? Zugleich aber auch sind sie Gebilde der Fantasie. Aber haben Realitätsgehalt. Nicht? Das ist das Entscheidende. Und so ist das, mit der Kulturindustrie. Nicht? Die Kulturindustrie hat einen Realitätsgehalt. Die Kulturindustrie ist nicht irgendwas außerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit, nicht? Sondern die Kulturindustrie ist ein Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und das können wir, ja, dann, wenn wir das ernst nehmen, und nicht denken, das sind irgendwie nur blöde Leute in Hollywood, ne, während wir also in Europa ist schlau, sind völlig überlegen und mit unserer Superbildung, die wir haben, nicht, kriegen wir alles. So, an sowas glauben wir gar nicht, nicht. Das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Erstens sind wir dem bildungstechnisch überhaupt nicht überlegen, nicht, das stimmt gar nicht. Und zweitens ist es so, dass tatsächlich die Kulturindustrie die Mechanismen bereitstellt, in der wir Wirklichkeit wahrnehmen. Und das würde ich jetzt sagen, jetzt hier als Hauptthese, das aufgegriffen und habe ich auch verwandelt von Marcuse, nicht? Der sagt, es gibt keinen außerhalb des Kapitalismus mehr, als er uns 66, 67 besuchte in Deutschland. Ich würde die These aufstellen, es gibt kein außerhalb der Kulturindustrie mehr. Das ist eigentlich, nicht? Die Kulturindustrie ist tatsächlich das System, in dem wir leben und in dem wir uns bewegen.
Über Kunstwerke zu schreiben, ist die eine Sache. Man lobt die Sozialkritik im neuesten Film oder verreist den Bühnenklamauk der hiesigen Theater. Man empfiehlt den aufregendsten musikalischen Genre-Mix oder sinniert über eine als Entdeckung der Moderne angepriesene Gemäldeausstellung. Für die Erörterung und Beurteilung einzelner Kunstwerke am besten geeignet ist die kleine Form des Essays oder der Kritik. Über Kunst als solche zu schreiben, ist eine andere Sache. Da abstrahiert man vom einzelnen Werk und beschreibt eine historische Tendenz. Es verlangt nach Begriffen. In der Moderne spricht man für gewöhnlich vom Ästhetischen und dessen geflissentliche Erörterung hat in keinem Land dieser Erde derart viele bürgerliche Gehirne beschäftigt wie in Deutschland. Diese Obsession folgte unmittelbar aus der Unfähigkeit des hiesigen Bürgertums, sich in Staat und Wirtschaft von Hof und Adel zu emanzipieren. Wohin also mit den hehren Idealen, wenn die Wirklichkeit verstellt ist? Ins Ästhetische. Die englischen Kaufleute brachten den Pragmatismus hervor und das aufsässige französische Bürgertum den Rationalismus. Die deutschen Vertreter derselben Klasse versuchten, ihren in den Innenbereich oder die luftige Zukunft verschobenen Überlegenheitsanspruch mit dem Begriff des Ästhetischen zu legitimieren, während sie in der Realität kleinlaut blieben. Ästhetik, eine deutsche Disziplin. Als 1970 die ästhetische Theorie Theodor W. Adornos erschien, stand dieses Werk in einer Reihe mit Baumgarten, Kant, Schiller und Hegel. An etwas Vergleichbarem hatte sich zu Adornos Zeiten nur Georg Lukács mit seiner Eigenart des Ästhetischen versucht, der geistig auch in Deutschland heimisch war. Adorno wollte weder das Ästhetische als Zauberland bürgerlicher Idealität anpreisen, noch es als bloße Ideologie entlarven. Sein Anliegen war eine
materialistisch-dialektische Ästhetik,
wie es am Beginn der ästhetischen Theorie heißt. Nach Hegel, Marx und Engels heißt Dialektik, kurz zusammengefasst, Denken in Widersprüchen und Materialismus, Vorrang der faktischen Produktion vor dem Denken. Also geht es, ebenso kurz zusammengefasst, um das Produzieren von Widersprüchen. Und damit wäre man bei der Kunst. Bei diesem marxistischen Vorhaben war sich Adorno der ideologischen Aspekte des Ästhetischen durchaus bewusst.
Allein die Zentrierung meines Interesses in Ästhetik, die freilich meiner Neigung entspricht, hat zugleich etwas Ausweichendes, sich Entziehendes, Ideologisches, noch vor allem Inhalt,
notierte er 1960. Den letzten deutschen Bürgern ging es nicht anders als den ersten. Ihre Ambitionen richteten sich auf die Kunst. Doch war Adorno darüber hinaus einer Sache auf der Spur, die bei seinen Nachlassverwaltern kaum mehr als Befremden auslöste. Jürgen Habermas konnte weder mit der negativen Dialektik noch der ästhetischen Theorie etwas anfangen. Adorno aber zählte gerade diese beiden Werke zu dem, was er in die Waagschale zu werfen habe, wie er bekannte. Und das hängt mit der Frage der Erkenntnis und der Kritik der bürgerlichen Rationalität zusammen. In der Kunst erblickte Adorno einen anderen Zusammenhang der Dinge. Die ästhetische Logik sei eine
Logik eigener Art, die Logik eines in sich motivierten Sinnzusammenhangs,
sagte er in einer Ende der 50er Jahre gehaltenen Vorlesung über Ästhetik. Wie in der Mathematik könnte man eine solche Logik eine schwächere nennen. Unlogisch ist sie keinesfalls. Adorno hatte wenig Interesse, die Mär von der Kunst als Hort des Irrationalen wieder aufzubereiten. Im Gegenteil wollte er zeigen, dass die Kunst ihre eigenen Verfahren hat. Nur so lässt sich verstehen, dass Adorno weder dem gegenstandslosen Konstruktivismus und dem bloß zufälligen der Aleatorik noch dem starren Konservatismus und dem schablonenhaften Kunstgewerbe das Wort reden wollte.
Kunst ist, so Adorno, das drastischste Argument gegen die erkenntnistheoretische Trennung von Sinnlichkeit und Verstand.
Mit dem Problem der falschen Trennung von Gefühl und Verstand plagte sich Adorno nicht exklusiv herum. Es war beispielsweise der Ausgangspunkt der Erneuerung des Theaters durch Bertolt Brecht. Das von der Vernunft getrennte Gefühl wird bloße Gefühligkeit und die von der Erfahrung getrennte Vernunft bloßes Maschinendenken. Auf der Spur einer Logik jenseits dessen musste Adorno auf die Psychoanalyse zurückgreifen, die mit der Erforschung des Sexuellen ein ähnliches Vorhaben verfolgte. Sie zeigte eine andere Logik des Subjekts auf, von der klinischen Methode bis zu einer umfassenden Kulturtheorie. Auf die Psychoanalyse nimmt Adorno in der ästhetischen Theorie mehrfach Bezug. Deren damals populäre Kunsttheorie lehnt er hingegen ab. Diese fasse alles Fantasieren nur als Realitätsflucht auf und leite es aus dem Unbewussten des Künstlers ab, so Adorno. Dagegen führt er Immanuel Kants These von der Interesselosigkeit an, welche die Kunst von Küche und Pornografie abhebe und ins Überindividuelle führe. Das ist kaum ein Einwand gegen die Psychoanalyse selbst, sondern gegen eine vulgarisierte Form derselben. Bei Adorno ist das Fantasieren nicht Flucht vor der Realität, sondern ein anderer Zugang zu ihr. In dieser Hinsicht trifft er sich mit dem Zweig der Psychoanalyse, der sich mit Freud gegen die ich-psychologische Revision von dessen Denken wendete. Die Auseinandersetzung mit Freud und Kant zieht sich durch die ästhetische Theorie. Sie repräsentieren das Kraftfeld zwischen dem Begehren und der Idee. In der ästhetischen Verhaltensweise, so Adorno, vermählen sich Eros und Erkenntnis. Ein
vom anderen angerührt sein,
das mittels der Mimesis über die Grenzen verdinglichter Subjektivität hinausführt. Indem Adorno weder das Begehren für inferior noch die Idee für irreal erklärt, löst er das Programm einer dialektisch-materialistischen Ästhetik ein. Es ist wie mit der Liebe. Ein Materialismus, der sie zu einem bloßen Trugbild oder einer schlichten Maskierung des Trieblebens erklärte, würde das Phänomen missverstehen. Denn in der libidinösen Besetzung der Idee wird die Möglichkeit von Erfahrung gestiftet. Der oder die Geliebte muss keiner abstrakten Idee entsprechen, sondern diese realisiert sich in der Spannung zur Individualität. Adornos Materialismus behauptet nicht die Unwirklichkeit des Geistigen und stellt ihr die Immanenz des Materiellen entgegen. In einem solchen Sinne könnte man einwenden, dass eine Idee noch keinen Hunger stillt. Doch auch Brot hilft nicht gegen Durst. Jedes Bedürfnis ist auf adäquate Befriedigung angewiesen. Und der Kunst ist eigen, dass sie solche gewährt, indem sie zugleich Befriedigung verwehrt. Ihr Vorgriff findet in der Fantasie statt, setzt Leib und Geist in ein gespanntes Verhältnis. Wenig verwunderlich, dass Spannungsverlust einer der großen Kritikpunkte Adornos an der neueren Kunstentwicklung war. Der marxistische Literaturtheoretiker Terry Eagleton schrieb einmal in Anlehnung an Kant, dass es in der Moderne drei große Fragen gebe. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Wozu fühlen wir uns hingezogen? Die ersten beiden Fragen betreffen Wissen und Moral, die dritte hingegen das Libidinöse, das dem Ästhetischen zugeordnet ist. Keineswegs nebensächlich ist dann, was genau in der Kunst als begehrenswert erscheint. Adornos ästhetische Theorie ist ohne die zusammen mit Max Horkheimer verfasste Kritik der Kulturindustrie als Theorie der sozialen Kontrolle der Beherrschten mit künstlerischen Mitteln kaum zu verstehen. So muss die Ideologiekritik einzelner Werke neben Manifesten gehalten auch die subtile Lockung und Einhegung des Trieblebens durch die Form berücksichtigen. In der Kunst liegen Aufklärung und Gegenaufklärung im Widerstreit. Sind es Herrschaft und Knechtschaft, die als begehrenswert erscheinen? Oder ist es ein Zustand jenseits dessen? Ohne den Fluchtpunkt der kommunistischen Utopie fiele eine dialektisch-materialistische Ästhetik in sich zusammen. Sie beweist somit ihre eigene These, dass ohne das Begehren auch die Idee verloren wäre, dass Erkenntnis auf Eros verwiesen ist.
Zu der Zeit, als ich noch bei Adorno lernte, war die Halbbildung ein echtes Problem. Ne? Dass Leute dahin kamen und hatten keine Ahnung. Ne? Oder beziehungsweise so eine halbe Ahnung. Dann eben nicht, okay, muss man alles wissen, jetzt machen wir ein bisschen Philosophie, lesen wir ein bisschen Hobbes und so weiter. Nicht? Und warum macht man das eigentlich? Ja, um ein gebildeter Mensch zu sein. Im Grunde genommen hat das später Bourdieu, nicht, hat das natürlich zum System geradezu ausgebildet, nicht, um zu zeigen, dass natürlich Distinktionsmechanismen in der Gesellschaft über Bildungskonsum stattfinden. Das bezeichnet eigentlich Halbbildung schon. Aber das genetische Problem ist ja eigentlich viel interessanter. Nämlich, wie dass der Prozess der Heilbildung im Grunde genommen ja etwas Säkulares ist. Die Herausbildung der Heilbildung. Und ich würde heute behaupten, verschärft, Heilbildung gibt es überhaupt nicht mehr. Es gibt Bildungslosigkeit. Es gibt einfach Bildungslosigkeit und ich sage das überhaupt nicht aus irgendeinem Selbstbewusstsein des gebildeten Menschen heraus. Ich habe da genug drunter gelitten unter diese humanistischen Bildung und diesen ganzen Mist und so, was sie uns da aufgezwungen haben in den 50er Jahren. Das war ja in sich selber verrottet und das musste auch irgendwie den Bach runtergehen. Ich meine, allein also unsere ganzen Griechisch- und Lateinlehrer, das waren ja alles alte Nazis. Ja, was hat das mit humanistischer Bildung zu tun? Es war klar, vorher waren es Berufsoffiziere, ne, und nach 45 konnten sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, ne, es war nicht mehr gefragt. Ne. Aber alle diese Berufsoffiziere nicht, des deutschen Militärs konnten Griechisch und Latein, nicht, weil die humanistische Bildung hatten. Also wurden sie Griechisch und Lateinlehrer. Ne. Also so wurde uns die humanistische Bildung versüßt in den 50er Jahren. Ne. Diese Leute, ich sage das nur als sehr drastisches Beispiel, nicht für eigentlich den Bildungsverfall, der schon viel länger einsetzt. Und der Bildungsverfall, das hat etwas damit zu tun, natürlich mit der Bildungsvorstellung des 19. Jahrhunderts. Und die Bildungsvorstellung des 19. Jahrhunderts hat eben in Deutschland etwas ganz Spezifisches hervorgebracht, nämlich den sogenannten Bildungsbürger, an den jetzt in letzter Zeit wieder angeknüpft werden soll, nicht an diesen Bildungsbürger. Aber die materielle Basis, die Substanz, die fehlt dafür. Ne? So, das sind alles nur Bürgerdarsteller. Ne? Die versuchen, Bürger zu spielen, nicht? Haben aber die bürgerliche Substanz nicht. Der Bildungsbürger ist eine ganz schwierige Figur im 19. Jahrhundert in Deutschland und hängt mit der deutschen Misere des 19. Jahrhunderts zusammen, nämlich, dass das Bürgertum eigentlich nicht an die politische Macht gekommen ist in Deutschland, sondern eine subalterne Klasse geblieben ist. Und dann, deswegen, dass der große Weg der deutschen Innerlichkeit, also ganz schlimm, wie die staatlichen Verhältnisse sind, wir lernen mal ordentlich, ne? Oder so, ne? Oder wir lesen ordentlich Goethe, nicht? Und machen schöne Aufführungen, ne? Oder Hausmusik und so weiter und so fort. Ne? Also man kann das auch sagen, dass es eine Art Bildungswahn im 19. Jahrhundert gibt, ne? die was Kompensatorisches hat. Ne? Die was Kompensatorisches hat, nämlich, dass eben das Bürgertum in Deutschland zum großen Teil eben nicht die politische und ökonomische Macht errungen hat, um die Gesellschaft zu gestalten. Ein deutsches Defizit gewesen, wunderbar gezeigt, auch in der Immigration entstanden, einem der besten soziologischen Bücher, die jeder gelesen haben sollte, Helmut Plessner, Die verspätete Nation, sollte man gelesen, gehört zu den 10 Büchern, die man gelesen haben sollte. Und aus dieser Sicht, ne, waren natürlich irgendwie, die restlichen Leute waren halbgebildet, nicht? Aus der Sicht des Bildungsbürgers waren die restlichen Leute halbgebildet. Hängt natürlich mit der Mobilität, nicht mit der Mobilität in der Gesellschaft zusammen. Kommt der gesellschaftliche Aufstieg, nicht, des Kleinbürgertums und so weiter und so fort, haben die gedacht, ja, also wenn wir schon nicht werden können wie Aristokraten oder Offiziere, ne, dann können wir ja werden wie Bürger, nicht? Das heißt also, man braucht ein Theaterabo, nicht? Auf jeden Fall, nicht? Und so weiter und so fort. Und deswegen dann irgendwie, also man muss sich irgendwie damit beschäftigen und so ein bisschen, was weiß ich, deswegen gibt es dann immer so Literatur, Opernführer, Reklamsopernführer, ne? Da kann man so schnell mal nachlesen und so, worum geht es denn da heute Abend, ne? Und okay, gut. Also dieser Druck, diese Halbbildung, das ist ein autoritäres Verhältnis zur Kultur, was da auftritt. Ne? Autorität, ich muss das aneignen, um gesellschaftliche Reputation zu bekommen. Ja. Das ist aber sozusagen nicht das, was zu kritisieren ist. Und ich würde sagen, ich habe diesen Aufsatz mehrmals mit Anfangssemestern gemacht, Adornos Kritik der Halbbildung. Das war sehr lustig. Wir haben das gelesen und dann kommt irgendwie so, glaube ich, so auf Seite 5 oder so, kommt Molière vor. Und dann habe ich die Leute so angeguckt, Molière, haben eine Stelle vorgelesen, habe die Leute so angeguckt, soziologische Erstsemester, alles, Abitur, Molière, schon mal was von Molière gehört? Nö, ganz klar, unbekannt, Molière, auch unbekannt. Also da muss man sich ja Gedanken machen, ne? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich irgendwie als Universitätslehrer? Und dann habe ich den nächsten Semester habe ich dann gemacht, irgendwie musikalischen Schriften von Adorno. Und Schönberg. Hatten die noch nie gehört. Im wahrsten Sinne des Wortes, hatten die noch nie gehört. Nächste Stunde habe ich Schönberg mitgebracht. Haben wir gehört. Ja, die waren ganz begeistert. Ja, und kann man was darüber lesen und was der Teufel was? Und dann haben wir eben damit angefangen. Und ich fand, das fand ich eine sehr gute Erfahrung, also dass man diesen Schrott der Halbbildung los ist. Die haben gar keine Ahnung. Also ist viel besser. Die haben gar keine Ahnung, das ist viel besser. Das ist doch heute noch so, wenn Sie mal in ein Konzert gehen. Meistens machen die das so, erste Hälfte Mozart, ne, oder weiß der Teufel was, Händel, Brahms und Haydn. Zweite Hälfte, trauen Sie sich mal, Webern oder sonst irgendwas dort da reinzunehmen. Zweite Hälfte, der halbe Saal ist leer. Ne? Weil die Leute hören, ah ja, oh, toll, ja, Brendel, Mozart, wunderbar, nicht? Und das hören wir gerne, ne? Aber Webern muss das sein, ne? Das muss man sich mal überlegen. Das ist 100 Jahre alt. Das soll moderne Musik sein. Das ist 100 Jahre alt. Das ist die Halbbildung. Das ist also, das muss melodisch sein und schön und sonst etwas. Nicht? Und das andere, jetzt muss ich, oh Gott, da muss ich irgendwie nachdenken, warum das? Also doof, ne? Okay. Und da sehen Sie, was das für eine Ablehnung und was für eine Blockade. Das ist einfach eine Blockade. Eine Blockade, die eben durch diesen autoritären Schrott zustande kommt. Also das alles ist nicht gemeint mit Kulturindustrie und Halbbildung. Ne? Irgendwie, da sitzen irgendwie elitäre Bildungsbürger und gucken auf die Plebs herab und die Pöbel, die keine Ahnung haben und sich an der falschen Stelle schneuzen in der Oper. Ne? Also das, ne? Darum geht es überhaupt nicht, nicht. Sondern es geht darum, einen Blick darauf zu werfen, was wird kulturell produziert. Und warum wird unter Wert produziert? Nicht? Warum wird schlecht produziert? Sie können jetzt denken, das, was ich Ihnen erzähle und so weiter, das hat alles irgendwie vielleicht mit Hollywood 30er, 40er Jahre zu tun und so weiter. Okay. Wir haben diese Diskussion doch dauernd. Er ist jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, irgendwie die letzten Wochen kam UMOV. Ne? Unsere Mütter, unsere Väter. Ne? Ja, das fand ich irgendwie sehr gut in der Kritik. Es gab ganz wenige Kritiken, also kritische Kritiken. Ne? Alles andere war eher so ein Hochgejubel. Ne? Und was weiß ich, da schrieb einer eben, der schrieb irgendwie UMOV. Ja, das hat er irgendwie nach gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Hat er es, ne? Und das war nicht ganz treffend, ne? Weil das eigentlich nicht war genannt, sozusagen, die ganze Serie war nach dem gleichen Produktionsprinzip gemacht, ne? Es war eine, im Grunde genommen war es sozusagen eine Beziehungsstory von gleichaltrigen jungen Leuten. Ne? Und so kannst du die Geschichte eben auch richtig klein kriegen, ne? Richtig klein kriegen. Ist natürlich totaler Quark, was da vorkommt. 1941 wird niemand und schon gar nicht ein deutscher Jude auf einem Rad durch Berlin und sagt Shalom Volksgenossen. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Aber Sie sehen schon, was da drin ist. Ne? Es ist ein pseudorealistischer Anspruch. Ne? Ich glaube, ich habe in keiner Kritik habe ich das überhaupt gelesen, dass einer sagt, also da kannst du sagen, kannst schon abschalten. Ich sehe das natürlich nur blöd aus professionellen Gründen, gucke ich mir das Ding zu Ende an. Aber, ne? Und auch weil, nicht zum Beispiel wie der Schermacher dann wieder vorher geschrieben hat, bevor das ausgestrahlt wurde, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das müssen Sie sehen, die Erfahrung, nicht, der Elterngeneration zum ersten Mal. Ich bitte dich. Ja, zum ersten Mal. Die ganzen 50er Jahre haben sie uns diese Erfahrungen der Elterngeneration haben uns da in den Ohren gelegen und das alles erzählt. Und wir waren an der Ostfront und auch auf dem Wagen und als die Engländer kamen und auch, nein. Also diese ganze Geschichte, was heißt Erfahrung? Das ist doch alles Quatsch. Das hat mit Erfahrung überhaupt nichts zu tun. Nicht, sondern die Erfahrungen werden zugerichtet. Ne? Werden zugerichtet. Und dann kommst du dahin und sagst dann irgendwie, so geht das doch überhaupt nicht. So kannst du doch keinen Film über Nationalsozialismus machen. Den lässt du 41 mit dem Russlandfeldzug anfangen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ne? Also kommt irgendwie so aus der Welt, eigentlich war bis dahin was ganz nett. Ne? Und, ne? Das ist doch, das ist ja irre, was da passiert. Ne? Also da muss man sich doch irgendwie an den Kopf fassen. Wie kannst du so etwas machen? Ja, dann kommen irgendwie die Leute an und sagen, Programmmanager und so. Ja, wir müssen das machen. Wir müssen das für die neuen Generationen. Ihr wisst ja schon alle. Wir müssen das für die neuen Generationen. Ja, für die neuen Generationen mal ordentlich was Falsches. Ne? Wir machen mal ordentlich was Falsches. Ne? Und dann können wir wieder 20 Jahre lang aufräumen, Aufklärung und so weiter und so. Das war alles nicht so. Das war alles ganz anders und all diesen ganzen Kram. Ne? Diese ganzen Geschichten, ich meine, das ist nur eine deutsche Spezifität. Nicht diese Art, wie eben mit Geschichte umgegangen wird und wie Geschichte eben auch verwurstet wird. Und die Erklärung ist immer die, das Publikum will das so. Die können gar nicht anders. Und das ist alles Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Die können ganz anders und man kann auch selbst ganz anders. Und wenn das Publikum das nicht sehen will, dann will es das eben nicht sehen. Dann kann ich aber nicht einen Schund irgendwie machen und sagen, dass die Rechtfertigung für meinen Schund ist, dass die das sonst nicht gucken. Also, dann lassen wir das doch gleich und dann machen wir irgendwie Tanzveranstaltungen. Oder, ne? So geht es nicht. Ich glaube, das ist irgendwie schon einmal ein wichtiger Gesichtspunkt, den man sich klar machen muss, bei, wenn man Kritik der Kulturindustrie macht. Man muss den Ort finden, an dem man die Kritik ansetzen kann, der Kulturindustrie. Und dieser Ort ist innerhalb der Kulturindustrie selbst. Wir kommen da gar nicht drum herum.
Ästhetische Autonomie ist heute fragwürdig geworden, wenn nicht gar in Verruf geraten. Sie scheint anachronistisch in einer Zeit, in der die Politisierung der Kunst und die Ästhetisierung der Politik in einem Maße fortgeschritten sind, in dem sie zuweilen ununterscheidbar geworden, auch ein vormals disparates Verhältnis von Kunst zur Gesellschaft revidieren. In Betonung ihrer sozialen Dimension bekräftigt die Kunst selbst ihre ohnehin nur dürftige Rolle, die ihr von der arbeitsteiligen Gesellschaft im Spätkapitalismus zugestanden wird. Und die Beschwörung ihrer gesellschaftlichen Relevanz und Nützlichkeit ist so mühelos und bequem, gerade deshalb, weil ihre ästhetische Praxis politisch notwendig zumeist wirkungslos bleibt. Auch die Debatten über den vermeintlichen gesellschaftlichen Gehalt einzelner Kunstwerke wurden in den letzten Jahren zunehmend eher politisch denn ästhetisch geführt. Das, was in der Kunst als gesellschaftliches erfahren wird, ist damit aber bloß reduziert auf ihre Inhalte oder Stoffe. Wenn auch vordergründig ästhetische Heteronomie, nicht Autonomie, heute das Verhältnis von Kunst zur Gesellschaft kennzeichnet, ist die Idee autonomer Kunst damit aber keineswegs überholt. Denn die dem Kunstwerk tatsächlich heteronomen Inhalte und Stoffe,
die für seinen politischen Gehalt scheinbar bürden, werden gleichwohl durch die immanente Gestaltung eines jeden einzelnen Kunstwerks transzendiert, wodurch sich dieses als ein zwar gesellschaftliches, aber der Gesellschaft auch entgegengesetztes zu verwirklichen vermag. Die Dialektik von Kunst und Gesellschaft, die sich darin abzeichnet, benannte Theodor W. Adorno in der ästhetischen Theorie als Doppelcharakter der Kunst. Sie sei autonom und gerade hierin, nach seinen Worten, fait social. Was an der Idee des autonomen Kunstwerks zu retten wäre, entzündet sich an dieser dialektischen Figur. Kunstwerke bezeugen gerade durch ihre Autonomie ihren gesellschaftlichen Gehalt. Nicht einfach zu tilgen ist diese Idee auch und gerade 50 Jahre nach Erscheinen der ästhetischen Theorie Adornos, weil über die Frage von Autonomie auch heute jedes einzelne Kunstwerk in seiner individuellen Verfahrensweise entscheidet. Autonomie wäre daher nicht von den ästhetischen Gebilden zu abstrahieren, in denen sie überhaupt erst vollzogen werden kann. Auch bei Adorno konkretisiert sich der Begriff der Autonomie an der formalen Gestaltung des Kunstwerks und dem immanenten Prozess, durch den es sich zur Gesellschaft als autonomes behauptet. Die Bedeutung des Begriffs, auch in der ästhetischen Theorie, geht auf seine ursprüngliche Bedeutung im Altgriechischen zurück. Gebildet aus den Wörtern Autos, selbst, und Nomos, Gesetz, meint er Eigenständigkeit oder Eigengesetzlichkeit. Ästhetisch gewendet markiert die Idee von Autonomie also eine selbstständige Gesetzgebung, die das einzelne Kunstwerk jeweils vollzieht und ihr sich einordnet, was in der Terminologie der ästhetischen Theorie deren jeweiliges Formgesetz heißt. Von einer normativen Gattungs- oder Formenlehre, wie sie bis ins 19. Jahrhundert elementarer Bestandteil der philosophischen Ästhetik war und heute vor allem in den Einzelwissenschaften noch immer wieder auftaucht, ist dieses Formgesetz wesentlich verschieden. Denn anders als formalästhetische Invarianten, nach denen sich die einzelnen Kunstwerke zu richten hätten, zielt Adornos Konzeption des Formgesetzes vielmehr auf die Vermittlung sowohl von Form und Inhalt als auch von Einzelnem und Ganzem im Kunstwerk. Das aus sich selbst heraus seinen Zweck als eine in sich geschlossene, aber dynamische Totalität begründet und sich darin verselbstständigt gegen alles ihm Äußerliche. Die einzelnen Momente ästhetischer Gebilde, die sich zusammenschließen in einer Einheit und so diese Totalität hervorbringen, sind als solche im Kunstwerk gerade konstitutiv, insofern als sie nicht austauschbar sind, ohne auch das Ganze zu verändern. Das Besondere stiftet überhaupt erst das Allgemeine, das wiederum, anders als gesellschaftliche Totalität, nicht als Zwang dem Besonderen auflastet, sondern dieses einlöst. Das Besondere ist hierin tatsächlich das Besondere als solches. Das, was ein Kunstwerk darstellt, ist die Sache selbst, mag es auch der empirischen Realität entlehnt sein. So ist das Kunstwerk gewissermaßen versöhnte Identität der gleichwohl in ihm auch widerstreitenden Momente. Gerade aber durch ihre jeweilige Identität stehen die Kunstwerke, wie es Adorno formuliert, dem Nicht-Identischen bei. Nicht zuletzt wäre auch ohne spezifisch ästhetische, also eigengesetzliche Form, keine eigentliche ästhetische Erfahrung möglich, sondern lediglich Erfahrung der dargestellten Gegenstände, die Kunst abbildete. Nicht also, was das Kunstwerk über die Gesellschaft sagt, eben durch ihre Inhalte und Stoffe, vielmehr wie es das, was es sagen möchte, in der Form vermittelt, ist Ausdruck seines gesellschaftlichen Gehalts. Totalität der ästhetischen Form als autonome verhält sich konträr zur Totalität der wahren Form, obgleich ästhetische Autonomie erst möglich wurde in der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer spezifischen Produktionsweise, der kapitalistischen Warenproduktion. Sie war deren Voraussetzung. Denn erst durch die Einrichtung einer arbeitsteiligen Gesellschaft konnte eine gesellschaftliche Sphäre entstehen, die der praktischen Zweckrationalität entbunden war und in der sich die Kunst in ihrer Abkehr von Kirche und Staat als eigenständiger Produktionszweig, gerade auch im handwerklichen und gewerblichen Sinne, entwickeln konnte. Ihrer Autonomie haben die verschiedenen Künste jedoch gleichsam in unterschiedlicher Geschwindigkeit, Qualität und Intensität ausgebildet. Weshalb es im strengen Sinne auch kaum möglich wäre, vom Stand der Autonomie aus die vormals sakrale oder höfische Kunst trotz ihrer kultischen oder repräsentativen Funktion bloß als Herrschaftsdienst zu disqualifizieren. Auch ästhetische Autonomie blieb Repräsentation, nämlich solche bürgerlicher Ideologie. Das Verhältnis der autonomen Kunst zur bürgerlichen Gesellschaft ist durchaus widersprüchlich. Die bürgerliche Idee der Freiheit, allein partikular verwirklicht, bekundete sich parallel in der Idee der Autonomie der Kunst, zwar absolut, aber als Fetisch. Das autonome Kunstwerk erschien nach einer Formulierung Adornos als absolute Ware. Denn die Kunstwerke waren, was die anderen waren, nur Vorgaben zu sein, individuell, durch nicht entfremdete Arbeit produziert und einzigartig, dem Äquivalenzprinzip des Tausches enthoben. Autonome Kunst war daher Wahrheit und Unwahrheit der bürgerlichen Gesellschaft in einem, was sich in die bürgerliche Philosophie hinein verlängerte. Entsprechend der autonomen Kunst, der die instrumentelle Vernunft fremd war, entfaltete gegen das Realitätsprinzip auch das Bürgertum beschränkt eine Sinnlichkeit, die Kant als interesseloses Wohlgefallen des ästhetischen Geschmacksurteils theoretisch einholte. Schön dürfe das heißen, was sich dem Subjekt als Zweckmäßigkeit ohne Zweck darstelle. So blieb der Gegenstand des Urteils aber noch reduziert auf seine Wirkung auf das Subjekt. Erst über Schiller, die Romantik und Hegel wurde das Schöne als subjektunabhängige Qualität begründet und die Ästhetik, die zuvor primär Wirkungsästhetik war, zu einer Philosophie der Kunst, die als solche in jeweils unterschiedlicher Weise und zuweilen avant la lettre die Autonomie der Kunst philosophisch fundieren konnte. Erst Adorno aber brachte den gesellschaftlichen Status der bürgerlichen Kunst als autonome an ihrer immanenten Gestaltung auf den Begriff. Ist ästhetische Autonomie heute aber fragwürdig geworden, so war sie es bereits in der ästhetischen Theorie, eingedenk der Shoah, nicht minder auch als Reflexion der Avantgarde-Bewegungen um die Jahrhundertwende, die mit der Überführung der Kunst in Lebenspraxis auch die Aufhebung der Autonomie intendierten. Der Anspruch der historischen Avantgarden, aus der Kunst eine neue Lebenspraxis zu organisieren, hatte aber noch die ästhetische Autonomie selbst zur Voraussetzung. Sie sollte aus ihrer ästhetischen Marginalisierung gesellschaftlich verallgemeinert und somit als ästhetisches Spezifikum aufgehoben werden. Die Versuche blieben, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen russischer Avantgardisten nach der Oktoberrevolution, jedoch erfolglos. Vielmehr biederten sie sich den Verfahrensweisen der Kulturindustrie an, die auf die Kunst als deren Entkunstung zurückschlug, wie es Adorno bezeichnete. An genau diesem Punkt setzt die ästhetische Theorie ein.
Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist. Weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht.
Das Verhältnis der Kunst zum Ganzen in der Hochphase der bürgerlichen Gesellschaft, eben ihre Autonomie, war geschichtlich gewachsen und vor dem Absterben nicht a priori gefeit. Zwar hatte Adorno noch Mitte der 60er Jahre in Auseinandersetzung mit Sartres Essay »Was ist Literatur?« die Möglichkeit politischen Engagements in der Kunst allein den autonomen Werken zugeschrieben, aber was Adorno einmal über Marx sagte, er habe die 11. Feuerbach-These autoritär vorgetragen, weil er sich ihrer selbst nicht ganz sicher war, dürfte vielleicht auch für den Begriff der Autonomie in der späten Ästhetik Adornos gelten. Sie war nicht nur Ausdruck und Kontemplation einer Krise des Sinns und des Werkscharakters, sondern insbesondere auch einer Krise der Autonomie, die die Geschichte der modernen Kunst von jeher begleitete, auch weil die Kunst in Versuchen, Autonomie zu dementieren, deren Krise immer wieder selbst hervorbrachte. Zwar sei die Autonomie der Kunst nicht unwiderruflich, so Adorno, aber in der historischen Dimension eines Zeitalters der Autonomie, wie es bei ihm heißt, steht die ästhetische Theorie möglicherweise an dessen Ende. Die Idee von einem Ende der Kunst meint bei Adorno das Ende der modern autonomen Kunst. Fragwürdig ist Autonomie heute nicht nur, weil sie bloß noch als spezifische Eigenschaft der wahren Kunst gegenüber anderen Waren erscheint, sondern nicht zuletzt durch ihre falsche Aufhebung in der Gegenwartskunst in entweder marktkonforme oder engagierte. Dadurch aber erschöpft sich Autonomie nicht vollends. In der Negation äußerer Zwecke bleibt ein Anteil von Autonomie als Selbstzweck auch heute jedem Kunstwerk inhärent, wenn es sich nicht selbst als solches negieren möchte. Zeitgenössische Kunst täte gut daran, sich der inkommensurablen Kraft von Autonomie zu erinnern. Und was von deren Ideal heute fortlebt, davon könnte Kunst auch nach dem Ende ihres Zeitalters noch zehren.
Wir können uns auch hier sagen, wir sind ein Kreis von super intelligenten Leuten und draußen passiert nur Mist oder sonst etwas. Ne? Im Grunde genommen, wir sind selber Teil davon. Ne? Und das meine ich, muss man ganz ernst nehmen, die Kulturindustrie ist eigentlich das System. Das System, aber nicht das ganze System. Ne? Wir haben jetzt diese neue Kategorie von Wissenschaftlern, nicht? Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler oder sonst. Ne? Die treiben sich also in den Epiphänomenen rum, nicht? Und sagen dann, sie haben es erfasst. Die Gesellschaft ist nicht nur Kommunikation. Das ist auch wieder so ein Quark, ein Luhmann. Ne? Ne, hat er sich wieder ausgedacht. Ne? Das schreibt er da einfach so hin und die schreiben das alles ab von dem. Ne? Die denken überhaupt nicht drüber nach. Natürlich ist die Gesellschaft nicht Kommunikation. Die Gesellschaft ist eine Veranstaltung, die aus der Vermittlung von Menschen und Dingen passiert. Und das ist eine viel komplexere Angelegenheit als Kommunikation. Und im Wissenschaftsbetrieb haben wir das genauso. Im Wissenschaftsbetrieb haben wir genauso kulturindustrielle Produktionen wie in den Medien oder sonst etwas. Im Wissenschaftsbetrieb haben wir es genauso. Dieses ganze Auf und Ab von neuen Theorien, von neuen Theoriesprachen und sonst was. Die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass die Beziehung zwischen Wort und Sache zerschnitten wird. Das heißt, ich kann über alles reden, ich erfinde eine Sprache, die so weit von der Sache getrennt ist, dass ich mich als Herrscher dieser Sprache, als Souverän dieser Sprache aufführen kann. Ob ich die Sache erfasse oder nicht, ist egal. Das hat uns ja der Linguistik-Turn beigebracht. Ne? Was ich nicht erkennen kann, ist auch unwesentlich. Ne? Und ne, das führt zur Zerstörung theoretischen Denkens. Und das haben wir flächendeckend in den Gesellschaftswissenschaften erlebt, in den letzten 40 Jahren. Flächendeckend diese Zerstörung gesellschaftlichen Denkens. Weil die Beseitigung des Gegenstandes von Gesellschaftstheorie, auch von Philosophie, diese Beseitigung des Gegenstandes führt dazu, dass ich kann erlernen Wissenschaftssprachen, aber die Sprachen haben keine Beziehung zu einem außerhalb der Sprache. Nur das außerhalb der Sprache, das gibt es. Und das erfährt man ganz bitter in Krisenzeiten, dieses außerhalb der Sprache, dass man damit nicht weiterkommt. Aber man kann einen ganzen wissenschaftlichen Betrieb damit aufziehen, mit diesen Sprachaufführungen. Das haben wir in der Systemtheorie, Linguistic Turn, arbeiten die alle auf der gleichen Ebene. Also die Objektivität der Gesellschaft wird verleugnet. Die Objektivität gesellschaftlicher Tatbestände wird verleugnet. Weil das ein komplizierter Vermittlungsprozess von Menschen und Dingen ist, von Subjekten und Objekten. Für die gibt es aber kein Subjekt und kein Objekt mehr. Wenn es aber kein Subjekt und kein Objekt mehr gibt, dann gibt es auch keine Kritik mehr. Die Kritik kann nur von einem Subjekt geübt werden, das an der Objektivität leidet. Das ist die Quelle für Kritik überhaupt. Das ist einer der besten Gedanken, würde ich sagen, aus der Dialektik der Aufklärung, aus dem Kulturindustrie-Kapitel. Dass die Befreiung, sagt Horkheimer, ich denke, es war Horkheimer, könnte aber auch von Adorno sein, wollen die nicht auseinanderdividieren. Die Befreiung, die die Kulturindustrie verspricht, ist die Befreiung vom Denken als Negativität. Das ist das Amüsement, das, was einen so erleichtert. Brauche ich nicht drüber nachzudenken. Das Nachdenken, das macht nur schlechte Gefühle. Brauche ich nicht drüber nachzudenken, das ist die Befreiung. Und das ist aber sozusagen das große und immanente Problem, das Kulturindustrie hat. Nämlich, wie schaffe ich, das Publikum bei der Stange zu halten? Weil, gucken wir mal, 10 Sitzungen Dschungelcamp, das ist stinklangweilig. Das hält kein Mensch aus. Die Langeweile ist ein ganz großes Problem. Weil Kulturindustrie muss Langeweile bekämpfen, sonst wäre sie nicht da. Ne? Wenn die Leute sich langweilen und damit zufrieden sind, dann brauche ich eine Kulturindustrie nicht. Ganze Amüsierbetrieb, also, nicht, der dazugehört, die Sache muss irgendwie spannend gemacht werden. Wie kommt nun eigentlich diese Langeweile, wie kommt die auf? Die Langeweile hat natürlich viel tiefere Gründe. Die Langeweile hat etwas zu tun mit den strukturellen Veränderungen des Arbeitsprozesses. Das heißt, im Arbeitsprozess wird eigentlich die Beziehung des Subjekts zur Sache immer gleichgültiger. Immer unwesentlicher. Ist egal, wo ich arbeite, ist egal, was ich arbeite. Wenn wir noch an das letzte Jahrhundert denken, Industriearbeit. Gehen Sie mal, wenn Sie da mal auf eine Werft gegangen sind, Sie gesehen, nicht, die Arbeiter, und nicht, obwohl entfremdeter Arbeitsprozess, harte Arbeit, die waren stolz auf das Schiff, das sie gebaut haben. Das ist was ganz anderes als wenn ich irgendwie in einem Laden irgendwie ein paar Sachen rumschiebe und sage, hier ist die Warenfülle. ist vorhanden oder sonst. Ist ganz was anderes, ganz was anderes. Die Beziehung zum Gegenstand, Stahlarbeiter, Metall, das Selbstbewusstsein auch, das dazugehört, das verändert sich. Habe ich aber keine Beziehung zu meiner Arbeit, das wissen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, können Sie das nachvollziehen, habe ich keine Beziehung zu meiner Arbeit, bin ich ja froh, wenn ich damit fertig bin und mich was anderem zuwenden kann. Ich langweile mich tödlich. Jetzt wollen wir aber nicht so tun, als ob das nur die materiell Arbeitenden betrifft. Das stimmt doch gar nicht, nicht. Sondern gucken wir uns das an, machen wir uns nichts vor in der Universität. Wie viele machen da Sachen oder müssen Sachen machen, die sie überhaupt nicht interessieren? Also da habe ich ganz schönes empirisches Material. Was einem da manchmal so, das kommt einfach auch durch die Verblödung, das ist eine objektive Verblödung. Ne? Also sagen wir im Bachelor-Prozess, ja, was müssen wir Modulprüfung, ne? nach einem Modul. Ja, Mensch, die konnten doch noch gar nichts verstanden haben. Ne? Dann muss ich da aber dann plötzlich einen sogenannten Essay von 5 Seiten lesen. 150 Essays von 5 Seiten. Ne? Und ja, was soll denn da drin stehen? Individuell, das kann ja gar nicht. Okay. Ne? Und natürlich waren da viele mit Wikipedia. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht. Ich habe doch auch Wikipedia, ich konnte da rein, ne? Ideologiebegriff und so. Ich weiß, die Formulierung kann ich schon singen. Ne? Das merkt doch jeder. Aber dann kannst du auch wieder da anfangen, zu sagen, einen Lernprozess in Gang zu setzen. Eigentlich ist das so Quatsch, wie wir das machen, aber man kann da was draus entnehmen, dass es so nicht geht. Und dann hat man zumindest was gelernt. Und dann würde ich sagen, in dem Modul ist doch was beigebracht worden. Ne? Okay, nicht, aber das ist ein struktureller Prozess, der die geistige Arbeit genauso erfasst hat wie die körperliche Arbeit. Ne? Die Gleichgültigkeit zum Gegenstand. Die Gleichgültigkeit produziert die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gegenstand, das Abarbeiten an dem Gegenstand. Und das heißt auch das leidvolle Abarbeiten an dem Gegenstand. Das ist ja nicht immer nur schön, nicht? Sondern es ist ganz klar, nicht? Auch wenn Sie ein geistiges Problem haben, es gibt Herausforderungen, an denen verzweifelt man, denkt irgendwie, ich habe es nicht verstanden, ich kapiere das so nicht, nicht? Und muss mich da reinknien und so weiter und so. Und dann erst habe ich dann entweder das Gefühl irgendwie, das ist dieser Gegenstand, der sagt mir, was ich will, aber der Gegenstand ist etwas außerhalb von mir. Es ist etwas, eine Aneignung von etwas Fremden und das heißt auch, dass ich mich dadurch verändere, indem ich mit dem Gegenstand auseinandersetze. Und das gehört eigentlich zum substanziellen Arbeitsbegriff hinzu. Und dieser Arbeitsbegriff, der wird tatsächlich gesellschaftlich unterminiert, ne? Der wird gesellschaftlich ausgehöhlt. Die Tätigkeiten, die wir ausüben, dann sagen, okay, ich mache das irgendwie, weil ich brauche die Modulprüfung, ich brauche den Schein dafür, deswegen mache ich das. Und ich sage das überhaupt nicht moralisch oder so, nicht? Sondern ich sage das, welches gefährliche Potenzial da drin liegt. Und dieses ist, verknüpft sich mit dem, und sagen wir, die Ausbreitung von Langeweile. Und diese Ausbreitung von Langeweile, nicht, hält eigentlich diesen ganzen Amüsierbetrieb am Leben. Weil man dann sagt, irgendwie, für die Langeweile möchte ich irgendwie entschädigt werden. Ich brauche irgendwie was anderes. Ich brauche Unterhaltung. Ich brauche Unterhaltung und ich mache mir jetzt erstmal gar keine Gedanken darüber, ob die Unterhaltung gut oder schlecht ist. Das ist ja genauso wie der Alkoholiker, nicht? Der trinkt ja auch erstmal, dem ist es schnurzpiep, egal, ob das nun ein echter Bordeaux ist oder, ne, oder irgendein Fusel, sondern weil er irgendwie im Druck ist, ne? Und dann trinkt er irgendwie jedes Zeugs, Hauptsache die Wirkung kommt dann irgendwie zustande. Ne? Aber, und das ist genauso mit der Kulturindustrie auch, das ist dieses ganze Junkfood, das ist unbefriedigend. Ich brauche eine immer höhere Dosis, ich brauche immer höhere Reize. Ne? Und das macht auch dieses Selbstüberbieten. Ne? Das wird einem dann auch so angetreten. Ne? Also die wie Umuf zum Beispiel. Ne? Das zum ersten Mal und noch nie und die Erfahrung und sonst etwas. Und dann, das ist ein völlig banales Zeugs, was einem da sich über 3 Folgen abspielt. Ne? Das, nicht? Aber so, Und da sehen Sie auch, was zur Unterhaltungsindustrie gehört und damit auch zur Kulturindustrie. Und ich sagte, es gibt keine Hochkultur, die frei davon ist. Das ist so, bei jedem Produkt müssen Sie sich überlegen, wie bringen Sie das an die Frau oder an den Mann. Und das heißt also auch eine Dimension, die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt. Und das sehen Sie ja auch im gesamtgesellschaftlichen Prozess. Da sehen Sie das abgeleitet, was man immer beachten muss bei Kulturen. Das ist was Abgeleitetes. Das ist nicht die Ursache davon. Das ist was Abgeleitetes. Aber gucken Sie sich das an. Die Verteilung der produzierten Güter. Das Marketing ist viel, viel wichtiger geworden als die Produktion. Und das ist eine strukturelle Veränderung. Eine strukturelle Veränderung in der Gesellschaft.
Das Verhältnis der kritischen Theorie zum Kino ist alles andere als konsistent. Es oszillierte zwischen der frühen Filmkritik Siegfried Krakauers, dessen späterem historiografischem Zugang, der revolutionären Kinobegeisterung Walter Benjamins, der häufig herbeizitierten Kritik Theodor W. Adornos und Max Horkheimers an der US-amerikanischen Kulturindustrie und Adornos spätestens ab den frühen 60er Jahren erfolgender impliziter Anerkennung der ästhetischen Möglichkeiten des Kinos. Das Kino forderte die kritische Theorie auf vielfältige Weise immer wieder heraus. Bereits die dadaistische Proletarier-Comedy in den Filmen der Marx Brothers stieß bei Adorno und Horkheimer in den 40er Jahren auf Bewunderung. Beide würdigten auch die großen US-amerikanischen Kinosäle als Zufluchtsort. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung:
Der Hausfrau gewährt das Dunkel des Kinos ein Asyl, wo sie ein paar Stunden unkontrolliert dabei sitzen kann, wie sie einmal, als es noch Wohnungen und Feierabend gab, zum Fenster hinausblickte. Die Beschäftigungslosen der großen Zentren finden Kühle im Sommer, Wärme im Winter an den Städten der regulierten Temperatur.
Das Verhältnis der kritischen Theorie zum Film darf man sich als alternierende Parallelmontage zwischen journalistischer, wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit vorstellen. Tatsächlich gedachten Horkheimer und Adorno selbst, in Hollywood einen Aufklärungsfilm zur Kritik des Antisemitismus drehen zu lassen, für den Elia Kazan und Dalton Trumbo als mögliche Partner im Gespräch waren. Das Projekt kam aber über die Planungsphase nicht hinaus. Horkheimer verfasste überdies für das American Jewish Committee 1947 ein Gutachten zu Edward Dmytryk's Kriminalfilm Crossfire, der antisemitische Einstellungen kritisch darstellte. 1967 reflektierte Adorno seine Thesen von der Kulturindustrie als Massenbetrug neu. Er musste zugestehen, dass die Kulturindustrie sich in ihrer ästhetischen und ideologischen Funktion so widersprüchlich verhält, wie es die Gesellschaft ist, auf die sie losgelassen wird. Adorno sprach der Kulturindustrie die Möglichkeit zu, ihren eigenen falschen Zwecken entgegenzutreten.
Sie enthält das Gegengift ihrer eigenen Lüge,
stellte er in seinem Essay Filmtransparente fest. ...1970, posthum erschienen, markiert die ästhetische Theorie den Schlussakt jener kritischen Theorie, der gleichermaßen von Bilderverboten und der Sehnsucht nach utopischen Bildern bestimmt war. Gerade im populären Kinofilm scheint sich ein neuer ästhetischer Horizont aufzutun. Mit Altersmilde hat das allerdings wenig zu tun. Noch immer urteilt Adorno hart über die ästhetische Moderne, wo sie sich folgsam in das gesellschaftliche Realitätsprinzip und seinen Betrieb eingliedert. Aber das Kriterium seiner Betrachtungen hat sich verändert. Die starre Dichotomie zwischen echter Kunst und ideologischer Kulturindustrie besteht nicht mehr. Vielmehr entwickelte Adorno einen differenzierten Begriff der Massenkultur. In der ästhetischen Theorie heißt es gleich auf den ersten Seiten:
Die von oben her gestellte Frage, ob ein Phänomen wie der Film noch Kunst sei oder nicht, führt nirgendwo hin. Deutbar ist Kunst nur an ihrem Bewegungsgesetz, nicht durch Invarianten.
Solche Invarianten wie Geniekult, betonter Künstlerhabitus oder würdevoller Ernst führen Adorno zufolge nicht zu einem unabhängigen Kunstwerk, sondern qualifizieren höchstens noch zur Gestaltung von Kriegerdenkmälern und Parkhäusern. Die gesellschaftliche Tendenz, der sich Kunst im Spätkapitalismus unterworfen sieht, ist ihr Warencharakter.
Verdinglicht sie sich nicht, so wird sie Ware.
Das ist das Geburtsmal der künstlerischen Moderne in der Massenkultur. Künstlerische Autonomie besteht daher niemals a priori. Sie muss dem Warencharakter permanent abgetrotzt werden und kann ihm doch nur opponieren, weil sie aus ihm entspringt. Das klingt nach Dilemma, ist aber als einzig verbliebener Ausweg zu verstehen.
Auf den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit reagiert Kunst nicht bloß durch konkrete Änderungen ihrer Verhaltens- und Verfahrensweisen, sondern indem sie an ihrem eigenen Begriff zerrt wie an einer Kette, der, dass sie Kunst ist.
Eine derart freimütige Absage an das Prädikat der Kunst als Bedingung, sich aus dem Dickicht der wahren Form befreien zu können, birgt nicht zufällig eine gewisse Komik. Adorno nennt diese vertrackte Situation so knapp wie humorvoll ein Münchhausen-Kunststück. Als Münchhausen im Morast zu versinken drohte, zog er bekanntlich sich selbst samt seinem Pferd am eigenen Haarzopf aus dem Sumpf. So führt das Bewegungsgesetz moderner Kunst geradewegs hinein in die Warenform, dem Sumpf, um in der Metapher zu bleiben. Das autonome Formgesetz künstlerischer Moderne stellt hier die Hand dar, die am Haarschopf den Menschen- und Pferdekörper aus eigener Kraft dem Morast entreißt. Künstlerische Form macht das ästhetische Rohmaterial des Kunstwerks seiner wahren Form abspenstig.
Form wirkt als Magnet, der die Elemente der Empirie in einer Weise ordnet, die sie dem Zusammenhang ihrer außerästhetischen Existenz entfremdet.
Die Empirie deformieren, um neue, fremdartige Gebilde zu schaffen. Eine solche Proklamation prädestiniert ausgerechnet den populären Film, obwohl in der ästhetischen Theorie nur ein Dutzendmal erwähnt, zum Platzhalter für eine Kunst, die sich aus eigener Stärke der wahren Form entzieht. Das Kino ist eine technisch reproduzierbare Volkskunst. Seine historischen Vorgänger waren der Zirkus, das Varieté und der Jahrmarkt. Buster Keaton begann seine Karriere noch im Varieté. Während Adorno in der ästhetischen Theorie nur selten auf das Kino zu sprechen kommt, wird er nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es sich bei Zirkusakrobatik und Clownsnummern um tatsächliche Urbilder formal-ästhetischer Autonomie handelt. Nicht nur hat ein autonomes Konstruktionsprinzip in der Kunst sein Korrelat an dem Element des Albernen und Clownshaften, Adorno wird noch deutlicher.
Auf dem obersten Formniveau wiederholt sich der verachtete Zirkusakt, die Schwerkraft besiegen. Und die offene Absurdität des Zirkus, wozu all die Anstrengung, ist eigentlich schon der ästhetische Rätselcharakter.
Das ist nicht weniger als eine genaue Beschreibung des kinematografischen Archetyps, der Slapstick-Comedy von Chaplin, Keaton und den Marx Brothers. Eine der berühmtesten Szenen aus Charlie Chaplins Film Modern Times 1936 zeigt ihn am Fließband. Er zieht Schrauben in immer schnellerem Tempo fest. Plötzlich scheint ihn das Fließband zu erfassen, oder vielmehr, er springt aus eigenem Antrieb darauf. Sein Kollege ruft noch entsetzt, he's crazy, aber da saust Chaplin schon mit tänzerischer Anmut zwischen den Zahnrädern umher. Als er wieder aus dem Schlund der Maschine auftaucht, ist er wie durch ein Wunder unversehrt. Mitte der 30er Jahre wuchs der Druck auf Chaplin, zu einem glatteren Tonfilmstil überzugehen. Den Vorgaben scheinbar folgend, schuf Chaplin mit Modern Times und The Great Dictator zwei surrealistisch improvisierte Hybridfilme, die stumme Pantomime und dadaistische Nonsenssprache vermischten. Die Marx Brothers verwandelten in A Night at the Opera eine Opernpremiere in eine lustvolle Party, irgendwo zwischen Baseballspiel, Kinosaal und Saloon. Buster Keaton bastelte in seinen Filmen derweil geheimnisvolle Apparaturen, deren Bestandteile ihrer technischen Funktion entfremdet wurden, die aber dadurch plötzlich viel besser funktionierten. Die Schwerkraft besiegen, das ästhetische Rohmaterial von unten nach oben neu arrangieren. Zuletzt die offene Absurdität der zweckbefreiten Bewegung filmischer Körper und Objekte. Das ist materialistische Filmästhetik. Und zugleich die Utopie einer Gesellschaft, die der jetzigen grundlegend entgegensteht.
Als ästhetisches Phänomen kennzeichnet das Formlose den Film,
konstatiert die Filmwissenschaftlerin und Adorno-Schülerin Heide Schlüppmann. Mitnichten hat man es im Kino mit einem zurichtenden Dispositiv oder einem patriarchalen Blickregime zu tun, sondern vielmehr mit deren Auflösung. Ein Kinofilm besteht nicht nur aus formbefreiten Körpern und zweckbefreiten Handlungsabläufen. Die Einstellungen des Films, die kontinuierlich aneinander anschließen, setzen sich in der Montage auch fortwährend gegeneinander ab. Jede Einstellung tritt damit in Widerspruch zu vorangegangenen. Jeder Schnitt wird zum Umsturz. Wo der Film, man spricht nicht ohne Grund von Movies, sein Material auf solche Weise in tanzende Bewegung setzt, sind auch zum Tanzen gebrachte gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr fern. Im akademischen Betrieb fanden diese Gedanken keinen Widerhall. Anstatt auf den unbenannten Konnex von Adornos Theorie mit der Massenkultur einzugehen, wie Schlüppmann schreibt, setzte sich seit den 70er Jahren eine affirmative Medienwissenschaft durch, die sich begierig auf Lacan, Foucault und Derrida stürzte. Doch Adornos Sprache war eine, die unermüdlich Bilder produziert, wie die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch es einmal ausdrückte. Seine ästhetische Theorie ist dem Kino so sehr verpflichtet, dass sie selten von ihm spricht.
Eigentlich, womit die Moderne beginnt, ist eigentlich das Long Century, das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert haben wir auch die erste Entwicklung zur Kulturindustrie. Also gerade die Scheußlichkeiten, die Wagner sich da ausgedacht hat, Judentum in der Musik, nicht, war ein Protest gegen die Kulturindustrie. Und da sehen Sie auch, wie eine abstrakte Kulturkritik sehr nah am Antisemitismus ist. Nicht? Bei Wagner ist direkt antisemitisch. Ne? Aber nicht, das sehen Sie im Alltagssprachgebrauch nicht, wenn die Leute sagen, Kommerzialisierung. Ne? Die Kommerzialisierung ist nicht das Problem. Das ist eine Oberflächenkritik. Denn das zur Ware werden der Kunst ist überhaupt die Voraussetzung gewesen, dass es zur Freiheit des Künstlers gekommen ist. Das ist ganz wichtig, das muss man festhalten. Und da unterscheidet sich Kulturindustriekritik ganz deutlich von Kommerzialisierungskritik. Also das zur Ware werden der Kunst ist eine Voraussetzung, dass es zum freien Künstler gekommen ist. Der Vorstellung von freier Kunst, der Vorstellung überhaupt, die emanzipatorisch ist, nämlich von Autonomie der Kunst. Adorno hatte immer ein wunderbares Beispiel, an dem das klar wird. Nicht? Beethoven, der ja durchaus gut verhandeln konnte, ne? Um den Grafen Esterhazy, nicht, hat er schon ordentlich Honorare abverlangt. Liest Walter Scott. Sir Walter Scott war der erste international erfolgreiche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Sir Walter, Ivanhoe und so kennen Sie wahrscheinlich alles. Ne? Und damals diese ganzen schottischen Romane. Das war fürchterliches Zeug. Okay, ne? Also er liest das, regt sich ungeheuer auf, schmeißt das Buch in die Ecke und sagt, der schreibt ja für Geld. Das heißt nicht, dass Beethoven nicht wusste, dass Geld wichtig ist, sondern Honorar wichtig ist, damit ich überhaupt meine Komposition machen kann, sondern ihm war klar, der schreibt, schon beim Schreiben hat er im Kopf, na, ich will so schreiben, dass ich ein Massenpublikum erreiche, die das kauft. Ne? Und das ist Korruption, ne? Korruption der Kunst. Ne? Das ist Kulturindustriekritik ab ovo. Ne? Da gab es noch gar keine Kulturindustrie. Neunzehntes Jahrhundert, sagte ich. Long Century. Warum 19. Jahrhundert? 19. Jahrhundert in USA und Europa, nicht die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft. Die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft wird begleitet eigentlich auch von der Konstitution eines modernen Bewusstseins. Das Medium, in dem diese Konstitution stattfindet, ist die Zeitung. Ja, die Druckerpresse, Zeitung, da sehen wir Zeit, ne, das da drin steckt, ne, das Moderne gegen Tradition setzt sich das ab, die Zeitung. Nicht wunderbar hat das ja Benedict Anderson herausgearbeitet in seiner Nationentheorie, nicht Imagine Communities, die leider auf Deutsch mit Erfindung der Nation übersetzt wurde. Ein völlig misleading Titel. Ne? Imagine Communities ist natürlich viel besser. Das heißt also, dass alle Zeitungsleser nehmen als Individuen an einem kollektiven Prozess teil, spüren sozusagen das, was in der Zeitung steht. Das ist jetzt mein Bewusstsein. Sie sehen auch, das ist sehr bürgerlich, beschränkt sich auf eine bürgerliche Öffentlichkeit, klar, die eben lesen und schreiben kann, gebildet ist und die sich auch eine gedruckte Zeitung leisten können. Aber die Zeitung ist der Inhalt, die sozusagen die mediale Organisationsform der Imagine Community. Dazu gibt es dann die entsprechenden Kunstformen, nicht? Ja. Das Theater, nicht? Denken Sie Schiller, moralische Anstalt, nicht? Und so weiter und so fort. Nicht? Hier konstituiert sich eigentlich nicht bürgerliches, nicht? Konstituiert sich bürgerliches Bewusstsein. Hier ist das Medium, in dem man sich findet, natürlich ganz ideal und ausgeprägt die Oper, ne? Die Oper im 19. Jahrhundert noch als sozusagen, das ist die Selbstfeier, nicht? Die Selbstfeier der bürgerlichen Gesellschaft, nicht? Dass es funktioniert und es ist auch schön. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und sehen Sie den Unterschied zu Umov, nicht realistisch. Ne? Die Oper ist überhaupt nicht realistisch. Ne? Wer singt schon, wenn er einen trifft auf der Straße? Dann machen es wenige. Ne? Wenige machen das. Ne? Okay, also ne, dieses ist nicht realistisch. Ne? Da sehen Sie nicht, die Oper ist nicht eine einfache Verdoppelung. Ne? Da regt man sich immer dann furchtbar auf, wenn ich ins Theater gehe und sehe, die versuchen Opern realistisch zu inszenieren. Was weiß ich, Lohengrin, nicht, taucht das Volk dann zum Schluss in SA-Uniform auf. Denkst du, ach du meine Güte. Du musst das ganz anders inszenieren. Ne? Du musst eine Fantasie, ne? Das ist eine Fantasiewelt, in der das stattfindet. Eine nicht-geschichtliche Welt. Ne? Das musst du inszenieren und nicht das Versuchen reduktionistischer Runde. Ne, da sehen Sie, ne? Ja, der kulturindustrielle Prozess hat schon den Theatermacher erfasst. Ne? Ich kriege die Leute da nur rein, indem ich sie provoziere, ne? Ihren geliebten oder ungeliebten Wagner mit den Nazis in eins zu bringen und dann habe ich das auf der Bühne. Wieder ein Skandal steht in der Zeitung. Okay. Aber es hat ästhetisch ist das völliger Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Das Charakteristikum am Long Century ist die Entstehung der Ungleichzeitigkeit. Die Entstehung der Ungleichzeitigkeit, das heißt also, Europa und Amerika haben sich auch vom Rest der Welt sehr weit weg bewegt in dem Augenblick, ne, im 19. Jahrhundert. Das ist Beschleunigung, ja, technologischen Revolutionen zusammen, Verkehrsrevolution zusammen, Eisenbahn und so weiter und so fort, also Verkehrsinstrumente, Eisenbahn, was sich da eben durchsetzt, Dampfschifffahrt und. Gibt es jetzt viel darüber zu sagen. Was bedeutet das aber für den kulturellen Prozess? Für den kulturellen Prozess bedeutet das eben in dem Sinne das Entstehen eigentlich eines durchökonomisierten, also von Fürstenhäusern getrennten Musik- und Theaterbetriebes. Also da können Sie es am besten beobachten. Das ist was anderes als im 18. Jahrhundert, wo der Fürst gesagt hat, also hier, Goethe, mach mal, ne? Du kannst du hier... Ne? Kannst du ja ein bisschen was machen, ist egal, wie viele Zuschauer da hinkommen oder sonst etwas. Ne? Sondern wir wollen nur eine große Schau haben hier, nicht? Und dass die anderen sich sagen, Mensch, hier Weimar, das ist klasse, klasse. Ne? Okay, ne? Aber Zuschauerquote, alles egal, ne? Spielt gar keine Rolle. Im 19. Jahrhundert ist das anders, nicht? Dann sehen Sie in Paris, London, nicht? Sind die Orte. Und auch die großen Künstler, die gehen dahin. Ja, was weiß ich, nicht? Mendelssohn-Bartholdy, nicht? Der geht dann nach England, nicht? Und was weiß ich, möchte sich da durchsetzen. Covent Garden, nicht? Und große Konzerte geben und so weiter und so fort, nicht? Und natürlich, man ist diese Bevormundung der deutschen Kleinstaaterei los. Okay, also nicht die Entstehung auch eben eines künstlerischen Marktes. Jetzt werden Sie zum Beispiel denken, ist der jetzt völlig verrückt geworden. Ich sage aber parallel dazu, das ist ganz, und dann sehen Sie eigentlich im Grunde, wie gesellschaftlich durchorganisiert das ist. Parallel dazu entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England, nicht England damals das fortgeschrittenste Land in der ganzen Welt, Empire, industrielle Revolution. In England entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Profifußball. Was hat das mit Kulturindustrie zu tun? Sehr viel. Der Profifußball entsteht nämlich in England in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil aufgrund der immanenten Logik des Fußballs der Gentleman-Fußball sich nicht mehr behaupten kann. Nicht durch das bürgerliche Leistungsprinzip, das da reingekommen ist, wollten die Leute gewinnen. Gibt es auch wunderbare Zeugnisse von alten Adligen, sein, aber es ist bloß mit diesen Bürgern los. Die wollen diese fatale Mentalität des Gewinnenwollens. Die wollen immer gewinnen. Wenn ich aber gewinnen will, muss ich sehen, dass ich Spieler aus allen gesellschaftlichen Schichten bekomme. Also das heißt, wir müssen die Arbeiter zum Fußballspielen bringen. Die spielen auch gerne Fußball, aber die können sich das nicht leisten, so wie die Adligen, was weiß ich, Gentry und so weiter. Die haben immer Zeit. Ne? Also, wir müssen die entlohnen. Ne? Also, deswegen Profifußball. Ne? Also, das heißt, ne? Der ganze Mythos vom Fußball als eines proletarischen Sports ist völliger Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern der Fußball ist in einer bürgerlichen Organisationsform, nämlich den Club, den Profiklub. Der Profiklub ermöglicht es überhaupt, der Arbeiterklasse Fußball zu spielen. Hauptsächlich, ne? Fußball zu spielen. Und Sie sehen das. Hier haben wir das Gleiche wie mit der Freiheit des Künstlers. das zur Ware werden des Fußballs ermöglicht überhaupt eine qualitative Steigerung des Niveaus, des Spielniveaus. Genauso wie das in der Kunst möglich geworden ist. Nicht? Auf einmal kamen ganz andere Künstler. Nicht zufällig, sondern was weiß ich, der siebte Pastorensohn oder Bach oder sonst etwas, der dritte Kantor oder so, nicht, sondern ganz andere kommen da plötzlich rein, nicht? Und ganz andere, nicht, werden zu Produzenten von Kultur oder auch eben von Sport. Das heißt also, hier entwickelt sich etwas nebeneinander, etwas, was in den letzten 20 Jahren zusammengekommen ist. Weil die strukturellen Veränderungen der Medien sind ohne die Aneignung des Fußballs durch die Massenmedien überhaupt nicht zu denken. Die großen Fortschritte, die wir auch zum Teil sehr bedauern, nicht? Klar, nicht? Deswegen müssen wir Pay-TV, deswegen müssen wir gucken, wie wir Champions League, ne, nächste Woche, nicht? Wo wir das gucken. Ne? Weil das ist nicht mehr eine frei verfügbare Ware, nicht? Das, sondern das ist, weil Murdoch 1993 es geschafft hat, das Monopol auf den Fußball und die Sendbarkeit des Fußballs in England zu erwerben. Und nach dem Modell hat sich dann Kirch organisiert und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich dazu geführt, die ganze mediale Landschaft umzustrukturieren. Wer am meisten darunter leidet, ist Italien mit Berlusconi. Sein Gewinner war, sich durchzusetzen als Kapitalmacht und als Politikmacht durchzusetzen in Italien, war die Aneignung des italienischen Profifußballs über seine Sender und das Bezahl-TV zu übernehmen. Ich nenne diese letzten 20, 25 Jahre, das nenne ich das New Age. Ne? Also es ist neue Zeit, es ist neue Zeit. Also das ist die Gegenwart, ne? Was Sie in Ihrem Titel mit 21. Jahrhundert. Ne? Also für mich beginnt das 21. Jahrhundert 1990. Oder, natürlich kann man das auch nicht so sagen. Es beginnt kurz vorher. Die entscheidende Tat war die Freigabe von Bill Clinton des Internets. Ne? Das war vorher ein militärisches Instrument. Und wurde dann für die allgemeine Öffentlichkeit freigegeben und damit hat sich die gesamte mediale Landschaft verändert. Long Century, also wir haben im Long Century, also im 19. Jahrhundert, haben wir schon eine Entwicklung zur Kulturindustrie. Aber die Kulturindustrie ist begleitend zur gesellschaftlichen Entwicklung. Im 20. Jahrhundert geht es nebeneinander her und der Ausdruck Kulturindustrie ist Ausdruck dessen, was man für das Short Century, also die Periode von 1917 bis 1990, nennen kann, nämlich für das, was man in einer wunderbaren Formulierung von Bloch, Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit bezeichnen kann. Das ist dieses Nebeneinander. Ne? Wir haben dieses Nebeneinander. Dieser gleichzeitig, es ist gleichzeitig, nicht? Also was weiß ich, er hat es auf Deutschland bezogen, zum Beispiel, dass die Gleichzeitigkeit der deutschen Provinz und von hypermodernen Berlin, ne? Und so weiter. Ne? Und aus dieser Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit versucht er dann die Durchsetzung des Nationalsozialismus in Deutschland zu erklären. Also ist wirklich sehr sophisticated und sehr klug überlegt. Aber es gilt ja nicht nur, das gilt nicht nur für Deutschland, nicht? Sondern man kann das global auch genauso sehen. Dass eigentlich das ganze 20. Jahrhundert eigentlich darin besteht, in dieser Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Ganzen Prozesse, die Sie da drin sehen, Deutschlands Griff nach der Weltmacht, bis zur Dekolonisierung, die Modernisierung in barbarischer Form in den realsozialistischen Ländern, all das hängt miteinander zusammen und all das ne, kann man mit dieser Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit erfassen. Ne? Deswegen auch diese Widersprüche, die in den jeweiligen Gesellschaften existieren, nebeneinander existieren. Ne? Sie haben total Zurückgebliebenes und total Avanciertes, direkt nebeneinander. Und das, ob sie da auf die Sowjetunion gehen oder ob sie auf Indien gehen, sie finden das. Was sich aber sozusagen jetzt abspielt, eigentlich in den letzten 25 Jahren, ist einfach, das nenne ich globale Gleichzeitigkeit. Alles findet im gleichen Rhythmus statt und wir können das auch im gleichen Rhythmus erfolgen. Ne? In dem Augenblick hier, wo ich mein Telefon anstelle, weiß ich, wie es im Pokal steht. Ich weiß genauso, wie die Tennisergebnisse in Amerika sind und Baseball und so weiter. Ich kann auch politische Ereignisse, wie ich will, China und so weiter, weiß ich sofort, indem ich hier drauf gucke. Ne? Im 20. Jahrhundert habe ich noch gewartet auf die 20 Uhr Nachrichten, bis das kommt. Und dann war es auch noch nicht alles drin, ne? was mich interessiert hat. Medial, können Sie so sehen, ist im Short Century, also dem kurzen 20. Jahrhundert, es ist zunächst einmal das Radio als Medium, in dem auch kulturindustrielle Produktion stattfindet, und der Film. Interessanterweise nicht, hat sich eben auch dieses Medium aus der Telekommunikation entwickelt. Das Radio hat sich aus dem Telefon entwickelt. Da sehen Sie auch, was da nicht Aufhebung nicht von Zeit und Raum nicht stattfindet, nicht, aber die noch nicht noch ein voneinander getrennt ist. Das sehen Sie auf der technischen Ebene, wie das eben dann, wie Harvey das richtig ausgedrückt hat, Time-Space-Compression nennt. Nicht? Also nicht die Verdichtung von Zeit und Raum, die ganz kennzeichnend ist für das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Die zweite Hälfte des Short Century ist gezeichnet oder gekennzeichnet eigentlich durch die globale Durchsetzung des Fernsehens. Das ist nicht Kalifornien und das ist hier, da beginnt die Dialektik der Aufklärung. In Kalifornien ist das erste Land, in dem das Fernsehen sich flächendeckend durchsetzt, 1948. Also es ist sehr, sehr jung, ne? Das muss man sich vorstellen. Und das Fernsehen hat aber sozusagen unsere mediale Wirklichkeit in der zweiten Hälfte des Short Century bestimmt. Und erst gegen Ende des Short Century kommt dann eben die Aufhebung Internet und dieser rasende Siegesfeldzug des Internets, was wiederum mit PC zu tun hat, der Privatisierung, auch der Privatisierung eben des Hörens und des Sehens. Aber nicht die Privatisierung ist gleichzeitig von den Ideologen, gesellschaftlichen Ideologen, das gleich als Individualisierung verkündet worden ist, ist gar keine Individualisierung, nicht, sondern nicht die stärkste Privatisierung, nicht, ist natürlich die Konformisierung. Ne? Also heute ist ja einer ohne Smartphone kaum ein Mensch.
Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute Kunst, Kultur, Ästhetik, Gesellschaft. Wir haben einen recht langen, aber kurzweiligen Vortrag gehört von Detlef Clausen, gehalten 2013 mit dem schönen Titel Dschungelcamp und Wikipedia, Kulturindustrie und Halbbildung im 21. Jahrhundert. Außerdem 3 Essays, allesamt von 2020, das erste von Jakob Heiner.
Erkenntnis und Begehren.
Danach eins von Robin Becker,
nach ihren eigenen Gesetzen. Eine Chance für die ästhetische Autonomie.
Und schließlich ein Essay von Daniel Mörsener.
Bilderverbot und Bildersehnsucht.
Alle drei haben sich mit dem 50. Jahrestag des Erscheinens der ästhetischen Theorie des letzten Werkes von Theodor W. Adorno auseinandergesetzt. Auf Wiederhören.